Wir haben uns als Thema vorgenommen, den Propheten Ezekiel. Nun ist der Prophet Ezekiel sicher einer der Propheten, der dafür bekannt ist, dass er schwierig sei. Und er ist bekannt für Abschnitte, die so schwierig sind, dass es unter den Juden so war, dass man das Buch Ezekiel nicht lesen durfte, bevor man 30 war. Ja, es ist so. Man sagt das meistens nur im Zusammenhang mit dem Hohen Lied und meint, das sei des Themas des Hohen Liedes wegen. Das ist natürlich völlig falsch gedacht, denn ein 30-Jähriger ist schon 10 Jahre verheiratet. Im alten Israel war es so. Nein, sondern es ging darum, dass diese Bücher so schwer sind zu verstehen und dass man auch an einem Buch wie Ezekiel, wenn man das liest und noch zu unreif ist, dann kann man dazu verleitet werden zu denken, das Wort Gottes sei unverstehbar abstrus. Und darum durfte man das Buch Ezekiel nicht lesen, bevor man 30 war. Ja, und wir denken an diese, wenn das Stichwort Ezekiel fällt, dann fallen uns ein Visionen und Cherubim und Flügel und Räder und Augen und solche Dinge. Nun, ich werde versuchen, soweit der Herr mich befähigt, auch diese Dinge zu erklären, wollen versuchen, das miteinander zu verstehen. Aber ich werde nicht das ganze Buch Ezekiel behandeln können, ich werde das auch nicht gleichmäßig in einem Überblick behandeln, sondern ich werde es so machen, dass ich heute eine Einleitung gebe zum Propheten, zu seiner Zeit, zu seiner Botschaft, dann zum Aufbau seines Buches. Und dann wollen wir uns mit den ersten 11 Kapiteln ausführlich beschäftigen. In diesen 11 Kapiteln steht eigentlich alles drin, wenigstens im Ansatz, was nachher sein ganzes Buch ausmacht. Und so habe ich mich entschieden, es in dieser Weise in diesen Tagen zu bearbeiten. Die ersten 11 Kapitel also gründlich nach einer Übersicht. Also ich beginne heute Abend mit einer Einleitung und da sage ich zuerst etwas über die Zeit des Propheten, seine Zeit und seine Zeitgenossen, dann zweitens über die Berufung des Propheten, dann wollen wir uns mit der Botschaft des Propheten vertraut machen. Und dann kommen wir zum Inhalt und zum Aufbau des Buches. Das sind also 1, 2, 3, 4 Hauptpunkte. Ich habe das auf 4 Seiten ziemlich klein geschrieben, alles so geschrieben, dass ich ein Vervielfältigen und Verteilen gerade noch verantworten kann. Also wer gerne einfach hinhört und nicht die ganze Zeit schreiben will, bekommt das also geschrieben, was ich heute Abend sage. Nachher gibt's keine, es sei denn, einzelne Folien würden fotokopiert, aber sonst habe ich also nichts an Unterlagen, das ich verteile. Nun, wir wollen doch beginnen mit Text aus dem Buch selbst. Wir schlagen dazu auf Ezekiel Kapitel 1. Ezekiel Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Denn da wird uns gleich das gesagt, was unser erster Punkt ist, die Zeit des Propheten, der Prophet und seine Zeit. Und es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich inmitten der Weggeführten war, am Flusse Kebar, da taten sich die Himmel auf und ich sah Gesichte Gottes. Am 5. des Monats, das war das 5. Jahr der Wegführung des Königs Jojakin, da geschah das Wort des Herrn ausdrücklich zu Ezekiel, dem Sohn Busis, dem Priester, im Land der Chaldäer am Fluss Kebar, und daselbst kam die Hand des Herrn über ihn. Wir haben hier eine Datierung, die uns zeigt, er war ein Zeitgenosse Jeremias, war auch ein Zeitgenosse Daniels, denn zur Zeit Jojakins, weissagte Jeremia in Jerusalem, schon vorher, schon zur Zeit Joachims, ja, schon zur Zeit Josias. Also Ezekiel hatte Jeremia noch persönlich gekannt, predigen gehört. Er war ein jüngerer Zeitgenosse Jeremias. Nun steht hier eine Zeitangabe. Im 30. Jahr. Nun, wenn eine solche Zeitangabe steht, dann suchen wir immer einen Bezugspunkt. Und normalerweise steht dann im 30. Jahr von König so und so. Oder beim Bau des Tempels Salomo im so und so vielten Jahre nach dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Hier wird kein Bezugspunkt genannt. Also von wo an sind die 30 Jahre zu zählen? Es wird nicht gesagt. Und von daher bleibt als einzige Möglichkeit, dass es sein Lebensalter sei. Es ist in seinem 30. Lebensjahr. Nachher, nämlich alle übrigen Datierungen, die bezieht er dann auf einen König. Wir haben hier schon ein Beispiel gehabt, nämlich im Vers 2. Am 5. des Monats, das war das 5. Jahr der Wegführung des Königs Joachim. Hier ein Fixpunkt also, 5 Jahre danach. Nachher alle weiteren Datierungen, Kapitel 8, Vers 1, die beziehen sich auf das Jahr der Wegführung Joachims. Es geschah im 6. Jahr. Und so weiter. Dies also ist eine Datierung, die sich auf das Lebensalter des Propheten selbst bezieht. Er war im 30. Lebensjahr, als er anfing zu weissagen. Das war das 5. Jahr seiner Wegführung aus Jerusalem. Das bedeutet, er war schon 5 Jahre in der Verbannung. Wenn er damals, also 30 war, wenn er 25 war, als er verschleppt wurde, können wir ausrechnen, wann er geboren wurde. Und ich habe jetzt hier eine Folie zur Zeit und zu den Zeitgenossen Hesekiels. Das ist arg klein. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet oder vergessen, dass es hier so klein ist, aber eigentlich hätte ich es ja wissen können. Ich bin ja beileibe nicht das erste Mal hier. Jetzt muss ich einfach, ich lasse das hier so liegen, aber ich erkläre ohnehin alles so, dass man auch folgen kann, wenn man diese Zeichnung nicht sieht. Die soll einfach helfen, dass man das ein bisschen vor sich hat. Es ist ein bisschen übersichtlicher, diese Zeit und diese Personen und diese Geschehnisse einzuordnen. Ich habe hier 3 Balken, die abwärts zeigen und je einen Namen drin. Links Jeremia, in der Mitte Daniel und dann rechts grün Hesekiel. Das sind also diese 3 Männer und der Balken deutet dann der Verlauf der Zeit, in der sie weissagten. Jeremia begann seinen Dienst, also ist der früheste dieser 3. Dann folgt Daniel. Daniel weissagt am längsten, nämlich bis hinein ins Persische Reich. Und dann haben wir rechts Hesekiel. Dann habe ich links 3 Namen von Königen. Joachim, und ich habe mich da verschrieben, es sollte dort heißen das Jahr 605. Im Jahr 605, nämlich, geschah die erste Deportation von Juden aus Jerusalem durch Nebukadnezar unter König Joachim geschah das. Davon wird berichtet in 2. Könige 24, 1. Ich habe die Stelle dort angegeben. Einer der Verschleppten damals war Daniel. Da steht in Daniel 1, dass Daniel damals als Jüngling verschleppt wurde nach Babylon. Damals war Hesekiel 18 Jahre alt. Hesekiel wurde geboren im Jahre 623 vor Christus. Und im Jahre 605 vor Christus geschah diese erste Verschleppung, da war er 18 Jahre alt. Als Ezekiel 2 Jahre alt war, also da konnte er schon laufen und Dummheiten machen, da wurde im Tempel die Buchrolle gefunden, also des Gesetzes Moses, das während Jahren oder Jahrzehnten nicht gelesen worden war. Und mit dem Lesen des Gesetzes dieser Buchrolle brach, wie wir wissen, aus dem Leben Josias eine Erweckung aus, die so einmalig ist, dass von Josia gesagt wird, dass vor ihm, ja vor ihm, auch nach ihm, kein König gewesen sei, der so radikal umkehrte zu seinem Gott. Und diese Buße des Königs führte zu einer Erweckung im ganzen Land. Und so müssen wir uns das jetzt auch so vergegenwärtigen. Ezekiel wuchs als Kind auf in Jahren der Erweckung. Und das muss ihn geprägt haben. Und dann hörte er, wo er schon etwas älter wurde und einiges verstand, Jeremia predigen, immer wieder. Denn Jeremia predigte schon in den Tagen Josias, nachher auch in den Tagen Joachims. Und bevor es zur ersten Verschleppung kam, hatte Jeremia schon in seinen Botschaften die Sünde Judas, Jerusalems, aufgedeckt und das auch angekündigt, dass Gott dem babylonischen König Macht geben würde über sie. Und dann geschah genau das, was viele Juden für unmöglich hielten. Die sagten, ach, was gibt's doch gar nicht. Wir sind Gottes Volk, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn steht in Jerusalem. Und darum kann das gar nicht passieren, dass ein heidnisches Volk, ein heidnischer König, ein Götzendiener Jerusalem zu Fall bringt. Und doch geschah es. Und wir können uns denken, dass dieser 18-jährige Ezekiel da stand und als er sah, wie Bewohner Jerusalems aus der Stadt geschleppt wurden und wie ein Teil der heiligen Geräte aus dem Tempel getragen wurden, von heidnischen Händen hantiert, von Unreinen und Unbeschnittenen, in ein Götzenhaus getragen, im fernen Babylon, dann muss das doch ungeheuren Eindruck auf ihn gemacht haben, auf die Wahrheit des Wortes Gottes und wie Gottes Worte in Erfüllung gehen. Und das muss an ihm gewirkt haben. Und wir können ziemlich sicher sein, dass der stärkste geistliche Einfluss im Leben Ezekiels war Jeremia. Denn er hörte ihn über Jahre, bis er 25 Jahre alt war, hörte er ihn immer wieder predigen, seine Botschaften. Und das ist, wenn wir das einmal so ansehen, auch ein Trost. Wir sind es ja gewohnt, den Propheten Ezekiel zu lesen, und wir sehen an ihm einen Mann, der sich abmühte und arbeitete ohne Frucht, außer dem Mohren Ebed-Melech und vielleicht noch Baruch, den Schreiber. Ezekiel war auch eine Frucht des Dienstes Jeremias. Und so hat er eben doch Frucht gebracht, obwohl er es nicht einmal gewusst hat. Im Jahre 597 oder 98, so genau kann man das nicht immer sagen, führten die Babylonier einen weiteren Feldzug gegen Jerusalem und diesmal wurde der König Joachim verschleppt und mit ihm erneut ein Teil der Bewohner Jerusalems. Ezekiel war 25 Jahre alt und auch ihn traf's. Und so kam er als 25-Jähriger nach Babylon, ins Exil. Wir haben hier eine Angabe des Wohnortes in Ezekiel 1,1. Es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich inmitten der Weggeführten war, er also einer der Verschleppten, am Fluss Kebar. Wir wissen aufgrund babylonischer Beschreibungen, wissen wir Bescheid um diesen Fluss. Es war ein Kanal. Dieser Kanal hieß Naru-Kabaru oder Nar-Kabar, der große Kanal. Das war ein Kanal, der sich in weitem Bogen östlich östlich an Babylon vorbei floss. Und an diesem Kanal konnten die verschleppten Juden sich niederlassen. Da war also eine jüdische Niederlassung. Und die hatte auch einen Namen. Diese Niederlassung hieß Tel Abib. Hesekiel 3,15. Ich kam nach Tel Abib zu den Weggeführten, die am Fluss Kebar wohnten. Tel Abib, Neuhebräisch sagt man Tel Aviv, ist aber nicht das Gleiche, natürlich. Gar nichts damit zu tun. Da also war er zu Hause wohl für den Rest seines Lebens. Und jetzt müssen wir bedenken, was Hesekiel war von Geburt an. Ja, was war er? Ja, er war Priestersohn, das heißt, er war Priester. Hesekiel, der Sohn Busis des Priesters. In welchem Alter traten die Priester ihren öffentlichen Dienst an? Mit 30? Mit 30? Das steht in 4. Mose. In 4. Mose in Kapitel 4. Vers 3. 4. Mose 4, Vers 3. Da steht von 30 Jahren und darüber bis zu 50 Jahren alle, die in die Arbeit treten, um das Werk am Zelt der Zusammenkunft zu verrichten. Ja, mit 25 begann es schon, so wie vorbereitend, aber erst mit 30 traten sie wirklich in ihren Dienst ein. Das war also die Lebensaufgabe des Hesekiel, dazu geboren, von Anfang an dazu ausersehen, ein Priester zu sein. Und natürlich hat er als junger Mann schon angefangen zu lernen, nein, schon als Jüngling. Nein, schon als Bub. Sie lernten ja damals schon früh lesen und schreiben. Mit 4, 5 Jahren im alten Israel konnten alle lesen und schreiben. Und so kannte er schon die Heiligen Schriften. Und er kannte den Gottesdienst im Tempel. Und er wartete auf den Tag, da er da Gott dienen dürfte. Und er war schon 25 und er wusste, jetzt dauert es nicht mehr lange. Und wie oft war er da gestanden und hatte zugeschaut, wie die Priester hineingingen. Ins Heiligtum, er durfte noch nicht. Und wie sie dann hinauskamen. Und wie sie opferten auf dem Altar. Und sein Herz schlug dem Tag entgegen, der er das auch tun dürfte. Und dann wird er als 25-Jähriger herausgerissen aus der Stadt, weggerissen, weggeschleppt vom Tempel. Und er kann nur hoffen, dass eines Tages, ja, eines baldigen Tages, er mitsamt den übrigen verschleppten Juden zurückkehren dürfe. Und da waren genügend Leute in Jerusalem, die das auch prophezeiten und weissagten. Im Propheten Jeremia steht einiges davon, auch in Hesekiel steht einiges davon, dass da Propheten waren, die sagten, Gott wird sich euer bald annehmen und euch alle zurückführen nach Jerusalem. Ende kann ich da ausmachen. Nein, noch nicht, danke. Aber es ist gut, dass du fragst. Nun ist er 25 Jahre alt, nein, 30 Jahre alt, und da hätte sein Dienst anfangen sollen als Priester. Und er kann ihn nicht tun. Und wir sehen an Hesekiel ein wunderbares Beispiel dafür, dass auch unter irregulären Umständen, wenn die Dinge durch die Sünde einfach verdorben sind und wir Gott nicht mehr so dienen können, wie es eigentlich normal wäre, dass Gott doch Arbeit für uns hat, für alle. Und so hat Gott für diesen Priestersohn einen Dienst. Einen Dienst, an den er nicht gedacht hätte. Und es tun sich ihm die Himmel auf und er wird zum Propheten berufen. Jetzt rede ich eigentlich schon vom zweiten Punkt, von der Berufung des Propheten. Ja, verbannt vom Haus Gottes, das war das Schlimmste, was einem gottesfürchtigen Juden passieren könnte. Das war für ihn die Katastrophe. Es gab nur noch eine Katastrophe, die noch größer sein könnte. Das wäre die Zerstörung der Stadt und des Heiligtums. Und auch das muss Hesekiel erfahren, hören, wie genau das passiert. Und an einem ganz drastischen Geschehen macht ihm Gott das, ihm und seinen Mitjuden, deutlich. Gott nimmt dem Hesekiel mit einem Schlag das Liebste in seinem Leben, seine Frau. Und dann sagt er, du sollst nicht klagen, du sollst nicht weinen. Denn genauso werde ich mit einem Schlag den Juden ihr Liebstes nehmen, ihre Stadt und ihren Tempel. Und ihr werdet nicht weinen. Ja, das war das Schlimmste, was einem Priester passieren konnte. Und das passiert ihm. Und jetzt ist er gerade im 30. Jahr. Und da sehen wir auch etwas von der Freundlichkeit Gottes. In all seiner Strenge ist Gott von unbeschreiblicher Güte. Er sieht ja dieses Herz. Und kennt auch den Schmerz dieses Herzens. Und da öffnet er ihm den Himmel und beginnt mit ihm zu reden. Er wird also zum Propheten berufen, aber er bekommt eine unbequeme Aufgabe. Keine schöne Aufgabe. Gott sagt dem Propheten nämlich von Anfang an, dass man auf seine Worte nicht hören werde. Das steht gleich in Kapitel 2, dort wo Gott anfängt, ihm seinen Auftrag zu geben. Kapitel 1 ist zunächst nur eine Beschreibung der Erscheinung Gottes, Kapitel 2 dann Gottes Reden. Und das sagt Gott dem Hesekiel von Anfang an, dass dieses Volk nicht auf ihn hören werde. 7-mal in Kapitel 2 und 3 nennt er das Volk widerspenstig. Und ich lese jetzt nur einen Vers, Kapitel 3, Vers 7. Das Haus Israel wird nicht auf dich hören wollen. Denn sie wollen nicht auf mich hören. Nun, niemand übernimmt gern eine Aufgabe, wo er von vornherein gesagt bekommt, es wird aber nicht fruchten. Und Gott sagt es ihm von Anfang an, du sollst reden in meinem Namen, meine Worte zu ihnen reden, sie werden nicht auf dich hören. Ja, Hesekiel hätte sich ja da fragen können, ja, was soll ich da noch predigen? Was soll ich da noch verkündigen, wenn niemand hören wird? Nein, ihm genügt der Auftrag Gottes. Ihm genügt, dass Gott sagt, geh und rede zu ihnen meine Worte. Sie mögen sie hören oder sie mögen es lassen. Rede zu ihnen, so spricht der Herr. Und das genügt ihm. Und er tut es. Und so haben wir auch einen Auftrag. Einen Auftrag, den Herrn zu verkündigen, zu bezeugen, auch wenn die Zeit da ist und es wohl noch schlimmer werden wird, dass die Menschen die Ohren abkehren von der Wahrheit und sie den Fabeln zuwenden und sich nur noch solche Lehrer wünschen, die so reden, wie es ihnen in den Ohren juckt. Es ist uns gesagt, dass es so kommt. Sollen wir daraus schließen, ja, dann reden wir nicht mehr zu den Menschen. Nein, wir haben den Auftrag, bis der Herr kommt. Für Menschen zu beten, zu Menschen zu reden, das Evangelium zu verbreiten, zu verkündigen. Bis der Herr kommt. Aber Gott sagt dem Propheten auch, er werde ihm Stärke geben. Kapitel 3, Vers 8. Siehe, ich habe dein Angesicht hart gemacht gegenüber ihrem Angesicht und deine Stirn hart gegenüber ihrer Stirn. Wie einen Diamant, der härter ist als ein Fels, habe ich deine Stirn gemacht. Fürchte dich nicht, erschrick nicht vor ihrem Angesicht. denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Ja, Gott macht ihn hart, macht ihn fest, macht ihn stark. Hart oder stark oder fest, auf Hebräisch heißt das Chasak. Und das steckt auch im Namen des Hesekiel drin. Hesekiel heißt Gott macht stark. Genau dieses Wort, Chasak, ist da drin. Gott macht stark. Ja, Hesekiel wird Widerstand erfahren, denn er sagt Dinge, die das Volk nicht hören will. Die wollen doch hören, bald geht's bergauf mit uns, bald kehren wir in die Heimat zurück. Oder die Bewohner Jerusalems, die wollen hören, der Babylonier König wird bald den Schwanz einziehen und abzotteln. Und da sind auch genügend Propheten zur Stelle, die genau das sagen, was man gerne hören will. Aber das, was Hesekiel sagt, das werden sie nicht hören wollen. Er wird Widerstand erfahren, trotz gegen das Licht des Wortes Gottes. Und wir verstehen, dass Gott ein solches Volk richten muss, das seinem Wort trotzt, widerspricht. Und darum kann Hesekiel, wie wir sehen werden, in den ersten 24 Kapiteln seines Buches zum größten Teil nur Gericht ankündigen. Aber nicht nur. Wir haben heute einen Vers gehört, das ist einer jener Abschnitt auch aus dem ersten Teil des Buches, die von Gnade sprechen, Kapitel 11. Aber größtenteils kann er nur Gericht ankündigen. Aber Gott macht ihn stark, dass er das konnte. Wir erfahren nicht so viel vom Innenleben Hesekiels wie von Jeremia. Jeremia wurde es ja auch zu viel. Er sagt dann mal dem Herrn, ich kann jetzt nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich muss immer von Zorn und Gericht reden. Ich kann nicht mehr. Und nachher merkt er, wenn ich aufhöre zu reden, das halte ich noch viel weniger aus. Das kann ich noch weniger. Und so hat er weiter gepredigt. Aber auch von Jeremia sagt Gott, ich mache dich fest. Ich mache dich zu einer ehernen Mauer. Ja, wir können den Dienst der Propheten nicht verstehen, wenn wir das nicht bedenken. Es war Gott, der ihnen nicht allein erschien und ihnen ein Wort gab, sondern es war Gott, der sie befähigte. Es war Gott selbst, der in ihnen wohnte durch seinen Geist. Er machte sie stark, fest, unerbittlich in ihrem Zeugnis, dass sie nicht davon abkamen, was auch passierte. Und das kann ja kein Mensch von sich aus. Das wirkte Gott an ihnen. Und so hat Hesekiel tatsächlich mindestens 22 Jahre lang seinen Dienst versehen. Das können wir ablesen aus der letzten Datierung, die wir zu seinen Botschaften überhaupt haben, nämlich in Hesekiel, ich habe es heute im Zug gelesen, Hesekiel Kapitel 31. Nein, 29. Hesekiel 29, da steht's im Vers 17. Ja, hier habe ich es vermerkt. Hier. Im 27. Jahr der Wegführung des Joachim, das war das 22. Jahr seines Dienstes, da hat er immer noch Botschaften vom Herrn empfangen. Hesekiel 29, 17, es geschah im 27. Jahr, im ersten Monat, am ersten des Monats, da geschah das Wort des Herrn zu mir. Wir wissen nicht, wie lange er noch weissagte, das ist die letzte Datierung, die wir von ihm haben. Die Botschaft des Propheten, und dazu lassen wir jetzt noch diese Folie einige Augenblicke. Ich habe hier unter seinen Namen, das ist Hesekiel, und darunter steht Herrlichkeit Jahwes. Ein Prophet ist jemand, der aufdeckt. Der das aufdeckt, was man mit dem menschlichen Verstand nicht ergreift und was das bloße Auge nicht sieht. Und so deckt Hesekiel durch seinen Dienst den wahren Zustand des Volkes Gottes auf. Er reißt den schönen Schleier auf die Seite, den schönen Schleier des Scheins auf die Seite und deckt den Zustand des Volkes Gottes auf. Gott lässt ihn einfach hineinsehen in das Volk, wie es wirklich aussieht. Er darf hineinsehen, was wirklich geschieht im Heiligtum in Jerusalem. Das sind Götzen. Da wird nicht Gott angebetet. Er lässt ihn hineinsehen in die Herzen. Da kommen Leute, die scheinen ganz fromm. Die kommen zu ihm und sie sagen dem Propheten, wir haben eine Frage, frag doch den Herrn für uns, dass er uns die Antwort gibt. Und dann zeigt ihm der Herr, sie haben Götzen in ihren Herzen. Also er deckt den schönen Schein, den Schleier des schönen Scheins reißt er auf die Seite und deckt auf, was wirklich im Herzen des Volkes Gottes ist. Das ist der Prophet. Das ist der prophetische Dienst. Ich halte das für das eigentlich Charakteristische des Weissagens. Weissagen ist, dem innersten Wesen nach Verborgenes enthüllen. So erklärt es auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 14, nämlich dort gegen Ende des Kapitels, wo er sagt, dass dort, wo geweissagt wird, wird das Herz des Menschen offenbar. 1. Korinther 14, Vers 24, da steht, wenn aber alle weissagen, und in der Mitte des Kapitels, wenn alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt, das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Das geschieht durch Weissagung. Und genau das tut der Prophet. Das Volk ist untreu. Ja, das Volk ist götzendienerisch. Der Götzendienst, das ist Sünde gegen das erste und oberste Gebot. Gott allein zu lieben, Gott allein zu fürchten, neben ihm keinen Rivalen zu dulden. Diesen Götzendienst nennt Hesekiel Greuel. 38 Mal kommt dieses Wort vor in seinen Botschaften. Greuel. Auch Daniel nennt einen Götzen so, der Greuel der Verwüstung. Und dieser Sünde des Götzendienstes wegen ist das Gericht unausweichlich. Alle Weissagungen von Frieden und von Bestand sind falsche Weissagungen. Das Ende wird ganz sicher kommen. In Kapitel 7, in einem ganz eindrücklichen Wort, wird das gesagt, wir werden uns das nachher noch näher ansehen. Lesen wir nur Kapitel 7, den Vers 2. Und du Menschensohn, so spricht der Herr Jahweh zum Land Israel, es hat ein Ende. Das Ende kommt über die vier Ecken des Landes. Nun kommt das Ende über dich. Und ich werde dich nach deinen Wegen richten und alle deine Gräuel werde ich über dich bringen. Also das deckt der Prophet auf und nennt die unausweichlichen Folgen. Dann deckt er noch etwas auf, das das natürliche Auge auch nicht sieht. Und das ist eigentlich das noch grundlegendere seiner Botschaften, denn seine ganzen Weissagungen, sein ganzes Buch beginnt mit einer überwältigenden Schau. Wovon? Einer überwältigenden Schau wessen? Des Thrones Gottes und dessen, der auf diesem Thron sitzt. Und so deckt er auf und zeigt, dass all das, was jetzt mit euch geschieht, dass die Babylonier jetzt ihren Belagerungsring um die Stadt gezogen haben und euch aushungern, all das ist um Gottes Thron verfügt. Und darum hilft es nichts, dass man auf Entsatz wartet von Ägypten. Es ist von Gott verhängt. Es ist Gottes Hand gegen euch. Es ist der Thron Gottes, der das verfügt hat. Und so zeigte, wie alles, was mit ihnen geschieht, auch all diese Katastrophen, diese zweimaligen Verschleppungen und die dritte und endgültige, die bevorsteht, dass das nicht etwa Zufälle sind, ja, ein Unglück, wir haben Pech gehabt, hätte auch anders herauskommen können. Nein, das ist von Gott selbst so verfügt. Nicht Zufall, sondern eben Verhängtes, von Gott Verhängtes. Und der Thron Gottes, und wie der Thron Gottes, oder wie Israel und all seine Gehen zu diesem Thron in Beziehung steht, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das bildet eigentlich den Zusammenhalt der Kapitel 1 bis 11, die wir miteinander behandeln. Denn dort beginnt alles mit einer Schau des Thrones, Kapitel 1. Und alles endet mit einer Schau dieses gleichen Thrones, Kapitel 11. Das also deckt er auf, weil er ein Prophet ist. Wie lange geht's noch?
27 Minuten.
Noch 27 Minuten, das heißt bis 20 nach.
Ungefähr
bis 20 nach. Aber nicht nur das. Nicht nur das gegenwärtige Unglück und die gegenwärtige Not sind von Gott verordnet, sondern, und das ist die genauso wichtige Seite, die Hesekiel sieht und von der er redet, auch die Wiederherstellung und nachher bleibendes, ewiges Glück und ewige Wohlfahrt. Auch das ist vom Thron Gottes verfügt und wird darum geschehen. Ja, wir bekommen hier Einblicke in Gottes Gerechtigkeit und in Gottes Gnade, Gottes Heiligkeit. Darum wird der Götzendienst richten. Er wird das nicht dulden. Und auch in Gottes Gnade, seine unwiderstehliche Gnade, die für dieses Volk Heil und Segen beschlossen hat und auch wirkt, alles geht von diesem Thron aus, den Hesekiel sieht. Etwas vom Eindrücklichsten an der Art des Hesekiel, alle Propheten haben ja so ihre eigene Art, und etwas vom Eindrücklichsten an der Art des Hesekiel ist, wie er ganz unvermittelt mitten in Verurteilungen von Sünde und Ankündigungen deshalb von Zorn und Gericht mitten hinein in solche Abschnitte von Gottes Gnade und Wiederherstellung redet. Und dann zeigt er immer, damit macht er einmal Folgendes deutlich, Gottes Wirken in Gnade ist ganz sicher nicht verdient. Ganz sicher nicht verdient. Also, dass das Volk sich irgendwie qualifiziert hätte. Es geht wirklich von Gott aus. Und dann die Folge davon, und das zeigt er auch immer wieder, ist dann die, dass das Volk, das solche Gnade erfährt, dass es sich dann so schämt. Es schämt sich dann seiner Unreinheit, seiner Bosheit, seiner Sünde. Das sagt Hesekiel mehr als einmal. Ich will nur eine Stelle dazu jetzt als Beispiel schon lesen. Kapitel 6, die Verse 6 bis 9. Hier steht inmitten dieser Ankündigungen von verdientem Gericht, steht mit einem Mal, doch will ich einen Überrest lassen, indem ich unter den Nationen solche haben werde, die dem Schwert entronnen sind, wenn ihr in die Länder zerstreut seid. Und eure Entronnenen werden meiner gedenken unter den Nationen. Er sagt nicht, sie sollen oder sie müssen, sondern er sagt, sie werden es tun. Wohin sie gefangen weggeführt sind, wenn ich mir ihr hurerisches Herz, das von mir abgewichen ist und ihre Augen, deren Götzen nachhurten, zerschlagen haben werde. Hier sagt Gott, ich werde ihr Herz zerschlagen und damit ein anderes Herz geben. Ich mache das. Und dann steht das Folge davon, und sie werden an sich selbst Ekel empfinden wegen der Übeltaten, die sie begangen haben nach all ihren Gräueln. Sie werden sich so schämen. Das wird ihnen so wehtun. Gnade zu erfahren, als Antwort Gottes auf Ihre Untreue. Nun, wir werden diesen Gedanken noch aufgreifen müssen. Aber ich sage nur so viel jetzt schon, dass es wirklich nichts gibt, das unsere Herzen so zerknirscht und uns so demütigt, wie dieses Erfahren und Erkennen von Gottes Gnade. An solchen und für solche, die versagt haben und eigentlich alles andere als Wohltaten verdient haben. Ein sehr eindrückliches Beispiel dafür ist Jakob, Erzvater Jakob. Erzvater Jakob hatte seinen Vater angelogen. Er hatte seinen Bruder hintergangen. Und dann musste er selbst verschuldet Haus, Heimat verlassen. Und dann erscheint ihm Gott. Und jetzt hätten wir doch erwartet, dass Gott ihm eine Schelte erteilt. Jakob, was hast du getan? Und was geschieht in jener Nacht? Da liegt Jakob da. Die Sonne ist untergegangen. Es ist dunkel. Und dann erscheint ihm Gott und dann redet Gott zu diesem Jakob. In 1. Mose 28. 1. Mose 28. Von Vers 12 an. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze rührte an den Himmel, und siehe, Engel Gottes stiegen auf und nieder an ihr. Und siehe, der Herr stand oben über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott Abrahams, deines Vaters, und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deinem Samen. Dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten, nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich zurückbringen in dieses Land. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Und jetzt die Folge. Vers 16. Jakob erwachte von seinem Schlaf und sprach, fürwahr, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht, und er fürchtete sich. Das hat ihn gelehrt, diesen Gott zu fürchten. Was ist das doch für ein Gott? Das ist ein unentrinnbarer Gott. Auch in seiner Gnade. Unentrinnbar. Ich komme ihm nicht davon. Und wie hat er sich geschämt? Ja, der Thron, den Hesekiel sieht, dieser Thron verhängt das Unglück der Sünde des Götzendienstes des Volkes wegen, es ist verdient. Es ist nicht willkürlich. Und vom Thron Gottes geht Gnade und Wiederherstellung aus, und das ist im Gegenteil zum Gericht nicht verdient. Aber genauso, weil es von Gottes Thron ausgeht, unausweichlich und unwiderstehlich. Es kann nicht anders kommen, als dass diese Nation wiederhergestellt wird. Muss so kommen, weil Gott es sich vorgesetzt hat. Da können keine UNO-Beschlüsse und auch keine Beschlüsse der Arabischen Liga und gar nichts und auch keine Machenschaften des Antichristen, gar nichts können das aufhalten. Gottes Vorsatz wird in Erfüllung gehen. Gottes Vorsatz der Gnade. Und das sieht Hesekiel. Das geht von diesem Thron aus. Und auf diesem Thron sitzt einer. Und ihm ist alles untertan. Und alles, was mit diesem Volk geschieht, lässt sich nicht anders erklären, als dass der Thron Gottes über allem waltet. Ja, Hesekiel sieht, wie am Ende Gott unter seinem Volk wohnen wird, um es dann nie mehr zu verlassen. Was muss das für ein Priesterherz bedeutet haben? Was muss das für ein Herz bedeutet haben, wie das, das Hesekiel hatte? Er sah, das Heiligtum ist verunreinigt. Gott muss es verlassen, die Herrlichkeit muss dieses Haus verlassen. Und dann sieht er, wie die Herrlichkeit am Ende der Tage zurückkehren wird. Und dann wohnen wird unter diesem Volk. Und dann wird diese Stadt heißen, Yahweh Shammah, Yahweh, der Herr, da selbst. Nie mehr wird er weggehen. An allem, was Ezekiel sieht, an Gottes Handeln, seine Heiligkeit und Strenge und seine Gnade und seine Liebe, all das zusammengenommen, das ist die Herrlichkeit des Gottes Israels. Er sieht die Herrlichkeit des Gottes Israels. Er sieht seine Herrlichkeit in seinem Handeln im Gericht, der Heilige, der Gerechte. Und er sieht die Herrlichkeit dieses Gottes in seinem Handeln in Gnade und in Wiederherstellung. Das Wort Herrlichkeit kommt 27 Mal vor in Hesekiels Weissagungen. Das ist etwas, das sein Herz ergriffen hat. Die Herrlichkeit dieses Gottes. Wer ist wie er? Das hat Hesekiel an allem Wirken Gottes gesehen und das hat diesen Mann überwältigt. Ich meine, das ist das Besondere, wirklich das Besondere an Hesekiel. Und so kann man, wenn wir einmal die vier großen Propheten, jeden so mit einem Schlagwort charakterisieren, könnte man sagen, Jesaja, sein Thema die Errettung des Herrn. Jeremia, sein Thema das Gericht des Herrn. Daniel, sein Thema das Königtum des Herrn. Und Hesekiel, sein Thema die Herrlichkeit des Herrn. Zur Botschaft des Propheten gehören ja auch diese Zeichenhandlungen, die er macht, und auch diese Visionen, die er bekommt. Und die sind nicht leicht. Die sind nicht leicht zu verstehen. Aber es gibt Dinge, die sind im Wort Gottes schwer zu verstehen. Auch im Neuen Testament wird das gesagt. Petrus sagt das von den Schriften des Paulus. Manches, was er schreibt, ist schwer zu verstehen. Ja, das ist so. 2. Petrus 3,16. Dort sagt Petrus, manches, was Paulus schreibt, ist schwer zu verstehen. Manches, was Ezekiel geschaut hat und hier niedergeschrieben hat, ist schwer zu verstehen. Und eben darum war den Juden die Lektüre dieses Buches bis zum 30. Altersjahr verboten. Aber was Hesekiels Grundanliegen ist, seine Aussagen, seine eigentlichen Aussagen, die sind ganz einfach zu verstehen. Die sind wirklich einfach zu verstehen. Er deckt auf, was Sünde ist. Er nennt die Folgen der Sünde. Er deckt auf und erklärt, was Gnade ist und nennt die Folgen der Gnade. Das ist einfach. Das können wir verstehen. Schauen wir uns noch den Inhalt und den Aufbau dieses Buches an. Ich fasse zuerst einmal so in knappen Worten zusammen den Inhalt des Buches. Und das gibt uns schon einen Eindruck davon, dass das Buch Ezekiel sehr klar und einfach gegliedert ist. Zunächst empfängt der Prophet eine Schau vom Thron Gottes und der Herrlichkeit Gottes und wird dann in den Dienst dieses Gottes berufen. Kapitel 1, 2 und 3. Dann folgt eine Reihe von Weissagungen. Meistens Weissagungen von Gericht. Und diese Weissagungen, die sind teils durch symbolische Handlungen unterstrichen, werden illustriert. Durch symbolische Handlungen, wie liegen auf einer Seite oder so wie ein Modell einer Stadt erstellen mit Belagerungsmaschinerie. Also es folgt eine Reihe von Weissagungen, meistens von kommendem Unglück und die werden teilweise durch symbolhafte Handlungen illustriert, Kapitel 4 bis 24. Sind alles Weissagungen über Juda und Jerusalem, die Sünde in Juda und Jerusalem und das Ende. Daran schließen sich Weissagungen über die Nationen. Kapitel 25 bis 32. Und da wird gezeigt, die Nationen werden
weil sie sich auch verschuldet haben, auch gerichtet werden. Es werden besonders zwei Sünden der Nationen werden von Hesekiel genannt. Erstens ihre Schadenfreude und Rachsucht gegenüber Israel. Schadenfreude und Rachsucht hängt ja eng zusammen. Schadenfreude ist ja eine Form von Rachsucht, die Genugtuung findet, jetzt geht es im anderen Ende, haben wir so dreckig, wer es verdient hat. Ja, Rachsucht und Schadenfreude ist eigentlich das Gleiche. Und so wird Schadenfreude und Rachsucht wird zusammengenommen als eine der Sünden der Nationen, weswegen Gott sie heimsuchen wird, und die zweite Sünde, ja, Hochmut. Hochmut, Schadenfreude, Rachsucht. Und dann folgen Botschaften, Kapitel 33 bis 39, wiederum Botschaften über Israel, Juda und Jerusalem, diesmal aber von Wiederherstellung, von Auferstehung, von einem neuen Geist, einem neuen Herzen, einem neuen König, einem neuen Leben. Kapitel 33 bis 39. Und schließlich Kapitel 40 bis 48, ein neuer Tempel, ein neuer Gottesdienst und Gottes Herrlichkeit kehrt zurück. Also der Aufbau ist sehr einfach gegliedert, viel einfacher als bei Jesaja. Auch viel einfacher als Jeremia. Jeremia ist ziemlich schwer, dahinter zu kommen. Immer wieder lesen und dann weiß man doch, wieso kommt jetzt dieses Kapitel her? Dann liest man wieder und man wird nicht so ganz schlau draus. Aber Hesekiel ist ganz einfach gegliedert. Und man kann diesen Inhalt einmal sich so in dieser Tabelle, nun, einige merken, ich habe es ihr auch vermerkt, das habe ich irgendwo abgezeichnet, denn ich bin kein so Grafiker, der das so schön kann. Und zwar, es gibt einen Band von einem gewissen I.L. Jensen, wo er Zusammenfassungen über jedes biblische Buch bietet und so schöne Tabellen über den Inhalt. Und hier also zu Hesekiel. Nun, wir können das sicher auch fotokopieren. Also das Buch einmal grob zweigeteilt, kommende Gerichte, dann dieser rote Strich, der da durchgeht, dann kommende Wiederherstellung. Das kann man dann weitergliedern. Kommende Gerichte, zuerst Gerichte über Juda, dann Gerichte über die Nationen, nachher Israels Auferstehung und Israels neues Leben. In der ersten Hälfte des Buches wird uns gezeigt, warum der Herr nicht mehr in Jerusalem ist, der Herr nicht da selbst. Am Ende des Buches wird uns gezeigt, der Herr ist da selbst. Oder man kann auch sagen, in den ersten drei Kapiteln, da sieht Hesekiel die himmlische Herrlichkeit. Dann in den Kapiteln 4 und folgende sieht er, wie die Herrlichkeit entwichen ist. Und in den letzten Kapiteln 40 bis 48 sieht er, wie diese Herrlichkeit auf der Erde ist wieder. Jetzt eine etwas einfachere Gliederung. Die ist auf den ausgeteilten Blättern enthalten. Hier eine Struktur dieses Buches. Also zuerst eine Vision der Kabod Yahweh. Herrlichkeit Jahwes. Die Verunreinigung des Tempels, die Kabod, also die Herrlichkeit, weicht. Kapitel 1 bis 11. Dann B, Weissagungen des Gerichts über Jerusalem und das Land. Ich habe mich hier verschrieben, es müsste hier heißen 12, nicht 1. 12 bis 24. Dann folgen C, sehe Ausbrüche wieder die Nationen, 25 bis 32. Dann haben wir als Gegenüber zu B. B lautete ja Weissagungen des Gerichts über Jerusalem und das Land, Kapitel 12 bis 24, B Strich, als Gegenüber Weissagungen von der Wiederherstellung Jerusalems und des Landes, Kapitel 33 bis 39. Und dann, am Anfang des Buches A, da hatten wir Vision der Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit weicht. Und dann am Schluss A', Vision des neuen Tempels, die Kabod Yahweh kehrt zurück. Kapitel 40 bis 48. Also dieser einfache Aufbau zeigt, dass eigentlich die Herrlichkeit des Herrn, das ist wirklich das Hauptthema dieses Buches. Die große Katastrophe am Anfang, die Herrlichkeit weicht. Wiederherstellung bedeutet nicht, dass die Juden wieder zurückkehren können ins Land. Das wäre keine Wiederherstellung. Wiederherstellung ist erst, wenn die Herrlichkeit zurückkehrt ins Land. Erst damit ist dieses Volk wiederhergestellt. Erst damit endet das Exil. Und so ist das wahre Exil, die wahre Katastrophe des Exils, ist nicht, dass die Juden vertrieben wurden aus Jerusalem oder verschleppt wurden, sondern die wahre Katastrophe des Exils ist, dass die Herrlichkeit des Herrn die Stadt verließ. Und darum ist das Exil erst beendet, wenn die Herrlichkeit wieder zurückkehrt. Wenn Gott selbst zurückkehrt und unter seinem Volk wohnt. Und das ist der ganze Bogen, den Hesekiel spannt. Und alles, was er sagt, ist eigentlich dem zugeordnet. Das ist es, was diesen Mann beschäftigte. Darüber hat er nachgedacht. Das hat ihn wachgehalten nächtelang. Das ließ ihn beten und rufen zu seinem Gott. Und davon hat er geredet. Davon hat Gott zu ihm geredet. Davon hat Hesekiel zu uns geredet. Davon handelt sein Buch.